Also die Auslegung der Bibel ist heute das Thema. Was ist überhaupt Auslegung? Ich habe euch eine tolle Definition mitgebracht aus der Chicago-Erklärung. Da heißt es, so ein Bibeltreue in der Offensive, das haben ganz viele Pastoren weltweit zusammen erstellt über Jahre. Kann man mal gute Sachen nachlesen. Da heißt es über Auslegung, die Aufgabe des Auslegers in ihrer umfassendsten Definition ist, sowohl zu verstehen, was die Schrift historisch gesehen sagt, als auch das, was sie uns heute sagt, also welche Bedeutung sie für unser Leben hat. Also was sie früher gesagt hat und was sie uns heute sagt. Das ist Auslegung, dass man das herausfindet. Da kommen natürlich jetzt viele Fragen. Wer kann auslegen? Wer darf auslegen? Gibt es da irgendwelche Regeln bei der Auslegung? Wie macht man das überhaupt? Welche Rolle spielt der Heilige Geist in der ganzen Sache? Gibt es Dinge, mit denen man sich vorbereitet? Gibt es Hilfsmittel? Und also es ist ein endloses Feld, wir können eine ganze Woche damit füllen. Und ich hoffe, wir können zumindest einen Teil dieser Fragen zu einem großen Teil beantworten heute Morgen. Und wir gehen einfach vier Probleme durch, die häufig auftauchen bei dem Thema Auslegung. Und ich erwähne die Fragen nicht mehr und ihr passt einfach auf und findet die Antworten, die ihr noch sucht. Und da fangen wir mit Problem 1 an, nur für Theologen. Also dieses Denken, dass Auslegung nur was für Fachmänner ist. Gerade im staatskirchlichen Umfeld ist es ein weit verbreitetes Phänomen, weil man das schon kennt, weil es den Priester da schon gibt oder den Pfarrer. Es gibt aber auch in vielen anderen Bevölkerungsgruppen, die jetzt nicht von staatskirchlichen Hintergrund kommen. Und was dem entgegenkommt, ist unser Denken heute, das moderne Menschenbild. Man braucht für alles wen Speziellen. Wir sind sehr spezialisiert. Fehlt es mir am Fuß, dann gehe ich zum Physiotherapeuten. Fehlt es mir irgendwie was mit der Psyche, fühle ich mich belastet, gehe ich zum Psychodoc. Und wenn ich eben eine Frage zur Bibel habe oder zu Gott, dann gehe ich eben zum Theologen oder zum Pfarrer. Das unterstützt dieses Denken. Wie war das ganz früher? Gehen wir so einen kleinen Streifzug durch die Geschichte durch. Ganz früher, zur Zeit des Neuen Testaments, die Urkirche, da gab es die Apostel, die haben von Jesus gelernt, wie man die Schrift auslegt. Nach ihnen wieder weitere Lehrer, begabte Christen, die geschult wurden. Was interessant ist, das Leben und die Lehre haben zu dieser Zeit sehr nah zusammengehört. Wenn da einer kam und lehren wollte, da wurde auch geguckt, wie lebt er denn. Da können wir ein Beispiel aufschlagen aus Apostelgeschichte 18. Apostelgeschichte 18, Vers 24, da sehen wir das, dass es Christen gibt, die können besonders auslegen. Vers 24. Ich glaube, Tom, du kennst den. Ein Jude aber mit Namen Apollos, aus Alexandria gebürtig, ein beredter Mann, der mächtig war in den Schriften, kam nach Ephesus. Dieser war im Weg des Herrn unterwiesen und brennend im Geist. Redete und lehrte er sorgfältig die Dinge von Jesus, obwohl er nur die Taufe des Johannes kannte. Also schon mal ein begabter Mann, war fleißig, war in den Heiligen Schriften unterwiesen. Und dann geht es noch weiter. Jetzt, dieser fing an, freimütig in der Synagoge zu reden. Als aber Priscilla und Aquila ihn hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes genauer aus. Die Christen haben gemerkt, und die beiden hatten eine Lehrbegabung, da ist einer, der redet von Jesus und er lehrt und legt die Schrift aus. Und da haben sie ihn persönlich zu sich geholt und ihm das noch genauer ausgelegt. Da gab es nichts Offizielles, keine Bibelschule oder ein Priesterseminar. Das war ganz persönlich. Das hat zusammengehört in dieser Zeit. Aber was hilft es uns jetzt, wenn wir über begabte Ausleger reden? Wir wollen ja wissen, was eigentlich mit uns ist, die wir vielleicht gar nicht so lehrbegabt sind. Was ist jetzt mit uns? Was ist mit den einfachen Christen, der ganz andere Begabungen hat? Aber nicht Auslegung. Können wir jetzt die Bibel lesen, ohne dass wir einen Fachmann haben? Gibt es auch mindestens drei Sachen in der Bibel, die uns zeigen, das geht. Wir dürfen die Bibel lesen und dürfen auch versuchen, sie zu verstehen, und es wird möglich sein. Das Vorbild der ersten Christen. Es gab ja nicht nur Geschichten hier von begabten Auslegern. Auch wenn das Neue Testament zu einem Großteil die Geschichte von Leuten ist, die begabte Leiter waren. Es geht eigentlich die ganze Zeit um Paulus, um Petrus, um Jesus. Es geht eigentlich wenig um Gemeinden, um einzelne Glieder dort oder so. Es ist eigentlich sehr wenig im Neuen Testament. Aber die Briefe sind von gewissen Leitern an Gemeinden geschrieben. Das ist eine starke Geschichte von Leitern und von Lehrern, das Neue Testament. Aber trotzdem gibt es viele Stellen, die uns aber sagen über die Gemeinde, über den Christ, der kein Lehrer ist. Und so haben wir zum Beispiel ein Kapitel vorher in Apostelgeschichte 17, Apostelgeschichte 17, Vers 11 zum Beispiel, die haben wir letzte Predigt schon mal erwähnt. Diese aber waren edler als die in Thessalonich, also die Juden in Beröa. Sie nahmen mit aller Bereitwilligkeit das Wort auf und untersuchten täglich die Schriften, ob dies sich so verhielte, was Paulus ihnen über Jesus gesagt hat. Da hat die ganze Gemeinde in den Schriften geforscht, ob es auch so ist. Also das ist möglich. Die ganze Gemeinde kann Bibel lesen. Dann nennen wir uns doch Christen oder Nachfolger Jesu. Wie hat Jesus dem Teufel widerstanden? Mit der Schrift. Er hat dreimal das Alte Testament zitiert. Wenn wir ein Nachfolger Jesus sind und Jesus folgen, dann folgt man ihm auch in diesem Punkt. Wir müssen dann die Schrift kennen, weil Jesus hat sie auch gekannt. Er hat sie gelesen und gelernt. Er hat sie auswendig gewusst. Und dann, das ist für mich das stärkste Argument jetzt, es ist der ganz klare Befehl Gottes, dass man Gottes Wort liest und im Herzen behält. Das kommt ganz oft vor. Ich habe das Neue Testament ab Römerbrief angefangen durchzublättern und nach diesen Stellen zu suchen. Ich habe dann aufgehört beim Kolosserbrief, weil da hatte ich schon 6 Stellen und dachte ich, so viel können wir gar nicht lesen. Aber Römer ist ganz interessant am Ende, Römer 16. Römer 16, Vers 26, da wird uns mitgeteilt, wie das Evangelium in die Welt kommen soll, zu den Menschen, zu jedem Menschen. Das jetzt aber offenbart und durch prophetische Schriften nach Befehl des ewigen Gottes zum Glaubensgehorsam an alle Nationen bekannt gemacht worden ist. Das Evangelium. Es wird durch die Schriften bekannt gemacht allen Völkern. Also, die muss man kennen, sonst verpasst man dieses Evangelium. Und was dann der Apostel auch schreibt im Kolosserbrief, Kolosser 3, Vers 16, das Wort des Christus wohne reichlich in euch oder reichlich unter euch. Wir sollen fleißig sein im Bibellesen, uns mit Gottes Wort beschäftigen. Und das ist kein Brief an einen Lehrer, sondern an eine Gemeinde. Jeder ist gemeint. Das ist für mich das stärkste Argument, dass wir Bibel lesen, weil es Gottes Wort ganz viele Stellen gibt. Wer was aufschreiben will, 1. Korinther 14, 26, Epheser 5, Vers 19, Römer 15, Vers 14. Es gibt ganz viele, und wenn man die nächsten Briefe durchlesen würde, wahrscheinlich noch viel mehr Stellen. Also, wir können sagen, die Bibel ist kein Buch für Fachleute, obwohl die auch gerne lesen dürfen. Sie ist ein Buch für mich, für dich. Und Gott wünscht sich, dass wir sie lesen. Er befiehlt sogar den Christen. Und die Tatsache, dass das so ist, wird auch nicht aufgehoben dadurch, dass es manche Christen gibt, die in der Lehre, in der Auslegung noch begabt, extra begabt sind. Das wird dadurch nicht aufgehoben. Jeder Christ darf, soll und muss sogar die Bibel lesen, wenn er Jesus nachfolgen möchte. Das war jetzt das Bild vom Anfang von der neutestamentlichen Gemeinde. Wir wissen ja, es ging weiter in der Geschichte und da gab es eine ganz große Kirche. Die hat so ihre Traditionen aufgebaut, nannte sich katholische Kirche. Und die haben ein Traditionsgebäude gebaut. Es ist wie der schiefe Turm zu Pisa, weicht es von der Norm ab. Das ist nicht mehr wie die Bibel, das ist total schief eigentlich. Und die haben was gemacht, was es in der Bibel nicht gibt. Die haben das christliche Volk, die Nachfolger Jesu, geteilt in ein Klerus und in die Laien, in Theologen und in arme Menschen, die kein Latein verstehen und die Bibel auf Latein hören und die Predigt auf Latein hören. Die mussten alles, was der Pfarrer sagt, hinnehmen, über Jahrhunderte, weil sie nichts wussten, weil sie die Theologensprache nicht verstanden haben und die Bibelsprache, weil es auch nur Latein war. So wurde das biblische Prinzip, wo man einmal nachlesen konnte, wo jeder reichlich das Wort in sich wohnen lassen sollte, ausgehebelt. So, sagen wir 300 nach Christus, dann haben wir als nächste Station 1500 nach Christus, die Reformation oder auch schon die Vorreformatoren, die haben die Bibel gelesen, haben entdeckt, na, das soll ja jeder lesen. Also kam welche Idee? Wir übersetzen die Bibel. Wycliffe hat es ins Englische versucht zu übersetzen, den haben sie dafür umgebracht. Luther hat es ins Deutsche übersetzt, den haben sie fast umgebracht. Also die Kirche hat das nicht sehr gefreut. Aber zum Glück ist es so gekommen und wir haben die Bibel bis heute in unserer Sprache. Aber was ist jetzt heute? Wir haben dieses katholische und heidnische Erbe, dass es einen Priester braucht, der uns Gottes Willen genau erklärt. Wir haben theologische Fachsprache, die sich durch Wissenschaft und das Lateinische entwickelt hat. Die ist vielleicht eigentlich zu nichts nütze, außer zur Verwirrung der Leute, aber es gibt sie. Und so denken die Leute heute, ohne Fachmann geht da eigentlich nichts. Das ist nur was für Theologen. Was geben wir für eine Antwort darauf? Wir wissen, dass es nicht so ist. Wir nehmen eine Antwort aus der Bibel. 1. Korinther, Kapitel 1. Nehmen wir mal die. Ist mal aus der NEU. 1. Korinther 1, Vers 26. Da geht er zu dem zurück, dass wir uns erinnern, als wir Christen geworden sind oder die Korinther Christen geworden sind. Denkt einmal an das, was ihr vor eurer Berufung wart, liebe Geschwister. Da gab es nicht viele, die nach menschlichen Maßstäben weise, einflussreich oder prominent gewesen wären, sondern Gott hat das ausgewählt, was nach dem Maßstab der Welt einfältig und schwach ist, um die Weisen und Mächtigen zu beschämen. Er erwählte das, was in der Welt als niedrig und bedeutungslos gilt, das, was für sie nichts zählt, um das, was für sie zählt, zunichte zu machen. Niemand soll sich vor Gott rühmen können. Und das ist wie in vielen Fachbereichen, schau dir die Theologen an, sie werfen mit Worten um sich und du verstehst gar nichts mehr. Wenn man manchmal Predigten oder Bücher liest, du denkst, die gefallen sich richtig in ihren ganzen Fachbegriffen, wo der Normale nichts mehr versteht. Und Gott möchte das gar nicht. Das ist der Stolz der Menschen. Es geht darum, er hat es den Einfachen geschenkt. Das ist doch interessant. Gerade das gefällt Gott. Den Allergeringsten, weil wenn du dich anschaust, bist du prominent oder zählst du was in der Welt bei den Leuten, warst du früher groß rausgekommen oder so, wahrscheinlich genauso wenig wie ich. Aber Gott gefällt es, den ganz Geringsten in dieser Welt seine schönsten Schätze zu schenken. So ist Gott. Und genauso ist es beim Bibellesen. Und die stolzen Theologen, ich mache das manchmal, aber ich weiß nicht, ob ich weinen oder lachen soll dann. Von der Predigt schaue ich manchmal, was so für Predigten im Internet stehen. Und da lese ich manchmal die von den evangelischen Pfarrern. Und da denke ich mir, ja du liebe Zeit, die sind Theologen. Und das, was da steht, haben sie nie erwähnt. Aber alles mögliche andere, der Weltfrieden und alles. Das ist echt der Wahnsinn. Diese stolzen Theologen völlig blind. Und die einfachen Menschen dürfen es lesen. Also wir halten einfach fest, jeder von uns kann die Bibel verstehen. Es braucht dazu keinen extra ausgebildeten Fachmann. Bibel lesen und verstehen ist eigentlich wie Schneeschaufeln. Du brauchst dafür keinen Facharbeiter, du musst es einfach nur selber machen. Und dabei gibt es einige grundlegende Regeln. Und die wollen wir unterm zweiten Problem uns anschauen. Problem Nummer zwei, das legt doch jeder aus, wie er gerade meint. Dieses Argument habe ich schon oft gehört. Wenn man mit Leuten redet, das legt doch eh jeder aus, wie er gerade meint. Frage an euch, was ist beim Schneeschaufeln zu beachten?
Nur im Winter.
Nur im Winter, das stimmt.
Nicht zu viel auf einmal.
Nicht zu viel auf einmal, genau, sonst geht es ins Kreuz. Nicht zu schnell, das mache ich immer, dann ich will schnell fertig werden, dann tut mir alles weh. Machst du es mit Crocs? Na gut, also festes Schuhwerk wäre wichtig. Dass man sich den Schnee nicht dahin haut, wo man noch schaufeln muss, sonst hat man doppelte Arbeit. Dass man den Schnee so auf den Haufen schichtet, dass es auch nicht wieder runterkommt. Und dass man den Schnee vielleicht nicht zum Nachbarn schmeißt. Also es sind lauter Regeln, die sind jedem von uns klar. Die haben wir mal von unseren Eltern so mitbekommen oder uns selber erschlossen. Die sind so logisch, die sehen wir gar nicht als Regeln. Und ich glaube, bei vielen Dingen, bei vielen Regeln beim Bibellesen ist es genauso. Wir sollen jetzt nicht denken, es gibt so eine Liste an Regeln und die muss ich mir immer daneben hinlegen. Eigentlich vieles, wenn man das Bibellesen mit wem mal gelernt hat, hat man schon einfach so mitbekommen. Das ist wie beim Schneeschaufeln, man merkt das gar nicht. Aber trotzdem wollen wir uns einigen Regeln jetzt ein bisschen Zeit widmen, weil es gibt durchaus einige Regeln zu beachten. Und wenn sie missachtet werden, hat es oft tragische Folgen für unseren Glauben. Und trotz dessen, dass die so logisch sind, missachten wir die doch ab und zu. Manchmal kennen wir sie vielleicht auch doch nicht so gut, wie wir meinen. Manchmal ist es gut, sie mal zu wiederholen. Also, hab jetzt keine Angst, wenn jetzt ein paar Regeln kommen. Du musst danach nicht entmutigt sein, dass du nie mehr allein Bibel lesen kannst. Darum geht's nicht. Und da als Mensch werden wir ja immer Fehler machen. Es ist gut, die Regeln zu kennen, aber Gott wird sich uns auch so zeigen, wenn wir ehrlich nach ihm fragen. Wir wollen dazu einen Beispieltext, da bleiben wir dann auch etwas dabei, aus Jesaja 43 nehmen. Jesaja 43, das ist ein sehr bekannter Text, die ersten 4 Verse. Schlagt zudem besser nichts im Internet nach, weil da findet ihr nur Predigten dazu, zumindest geschriebene Predigten aus Kirchen und so, die alles verdrehen. Die sagen sogar, das hat nicht Jesaja geschrieben. Aber das hat Jesaja geschrieben. Wir werden es sehen. Aber jetzt, so spricht der Herr, der dich geschaffen, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir, und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden, und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, ich, der Heilige Israels, dein Retter. Ich gebe Ägypten als Lösegeld für dich, Kusch und Seba an deiner Stelle. Weil du teuer bist in meinen Augen und wertvoll bist und ich dich lieb habe, so gebe ich Menschen hin an deiner Stelle und Völkerschaften an Stelle deines Lebens. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Den Vers kennen wir, der da so in der Mitte steht. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und da freuen wir uns jetzt. Ich bin gemeint. Finden wir ganz oft überall. Möp. Das ist das Zeichen für falsch, gell? Möp! Das ist verkehrt. Das erste Prinzip der Schriftauslegung ist, wir verstehen die Bibel wörtlich, und zwar so, wie es die Grammatik uns vorgibt. Und in diesem Satz steht davor, dass es hier um Jakob und Israel geht. Also müssen wir doch sagen, Jakob, Israel, ist gemeint. Möp! Wieder verkehrt. Wir verstehen die Bibel nämlich nicht nur wörtlich und grammatisch wörtlich, wie sie dasteht, sondern wir verstehen sie auch historisch. Das heißt, wir müssen immer im Kopf behalten, das ist nicht heute, sondern das ist damals. Also könnten wir doch sagen, Telefon, dass Israel damals ist gemeint. Damit sind wir schon ziemlich gut dabei. Kein Möb, das lassen wir erstmal so stehen. Ja, die ersten wichtigen Grundsätze. Wörtlich, so wie es die Grammatik vorgibt, der Satzbau, die Wörter, die da sind, nicht gleich was anderes dafür einsetzen. Und historisch auch dran denken, ganz allererstes, dass es nicht an mich erstmal geschrieben, sondern an jemanden von früher. In dem Fall 700 vor Christus an Israel. Okay. So, mal die ersten Regeln. Wir werden den Text noch mehr behandeln, dann schauen wir mal, was rauskommt am Ende. Jetzt gibt es aber verschiedene Auslegungsarten. Also wir haben die grammatisch-historische Methode. Das machen fast alle Bibeltreuen auf dieser Erde, nehmen diese Methode. Wird auch zum Beispiel hier Chicago-Erklärung oder so als die empfohlen oder als die festgelegt, die richtige ist. Erstmal lesen, was da steht, und das ist auch die Wahrheit. Nicht gleich hingehen, seine Brille aufsetzen und den Text schon mal ganz anders einfärben von Anfang an. Ich möchte euch einige Auslegungsarten kurz sagen, die es gibt, die wir nicht hernehmen wollen. Aber diese Auslegungsarten machen alle den gleichen Fehler. Sie lesen etwas hinein, statt den Text etwas herauszuholen. Sie tun statt auslegen, etwas reinlegen. Und das ist der grundlegende Fehler. Auch an der Aussage, das legt doch jeder aus, wie er will. Eigentlich muss der Satz heißen, da legt doch jeder rein, was er will. Weil auslegen kannst du nur das, was da steht. Okay, es gibt zum Beispiel statt dem grammatisch-historischen Ansatz den Ansatz der Befreiungstheologie. Befreiungstheologischer Ansatz. Haben gerne Pfarrer in Südamerika hergewandt, um die Armen und Unterdrückten zu ermutigen und so. Da würden wir den Text hier lesen und denken, ah ja, super, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst und Feuer, Wasser und der Herr ist dein Retter. Du bist schwach und du bist unterdrückt, der Herr ist dein Retter und er wird dich von allen, die dich unterdrücken, befreien. Könnt ihr aus diesem Text dir basteln? Nö, völlig verkehrt. Da steht erstmal was ganz anderes. Aber man geht gleich mal nur von dieser Seite heran. Man denkt nur noch in diesem Ding. Überall sieht man nur noch das. Dann gibt es den feministischen Ansatz. Die haben ihre Brille auf. Oh, das ist doch alles in Gesellschaften geschrieben, wo die Männer vorherrschend waren. Wir müssen jetzt unbedingt gleich als erstes immer schauen, wie es den Frauen da geht, wie die benachteiligt wurden, wie sie sich fühlen. Und am Ende dieser Sichtweise steht dann sogar, dass man gucken muss, welche weibliche Seite jetzt Gott hier in diesem Text hat und wie er sich als weiblich auch zeigt, damit das auch ganz gleich ist. Also, ich spare mir das Möb, weil das ist ja, der merkt selber, wie unsinnig das ist. Das ist wirklich hineinlegen, hineinlesen und kein Auslegen. Nicht verstehen wollen, was Gott mir sagt, sondern eigentlich missbrauche ich die Bibel, um Gott für meine Ansicht noch mit einzubauen. Und darum geht es eigentlich nicht. Wir nutzen die Auslegung niemals, um Gott zu benutzen für unsere theologische Ansicht. Wir versuchen zu verstehen, was da steht. Und das ist der wichtige Unterschied zwischen unserer Ansicht über Auslegung und dem, was die Leute sonst so denken, dass jeder ja so reinliest, was er so denkt und dann noch das dann hernimmt, um das ein bisschen drüber zu streuen. Und dann ist es biblisch, weil man ja Bibelstellen dazu zitiert. Also wir missbrauchen Gott und sein Wort niemals für unsere ideologischen und theologischen Ansichten. Ganz wichtig. Und da gibt es noch einen Ansatz, das ist der tiefenpsychologische Ansatz. Feuer und Wasser. Wie geht's da denn damit? Welche Bilder ruft es in dir hervor? Das ist der tiefenpsychologische Ansatz. Da muss man die Bibel nochmal ganz anders lesen. Jesus geht über dem See und Petrus steigt. Also was könnte das jetzt sein? Also ich spare mir das mal wieder, weil es ist genauso unsinnig wie der feministische Ansatz. So liest man keine Bibel. Man muss lesen, was da steht. Und nicht sich gleich wieder auf den Menschen stürzen in seiner ganzen Gefühlswelt und Unsicherheit in seinen Gefühlen und dann sich darauf stürzen. Es ist einfach. Wir haben Gottes Wort. Es ist voller göttlicher Weisheit. Es offenbart sich der ewige Ratschluss Gottes. Es ist alles drin, was der Mensch zum Leben braucht, weil Gott ihm seinen guten Plan zeigt. Es wäre wirklich das Allerdümmste, jetzt herzugehen und hier nur menschliche Weisheit zu verkaufen und Bibelverse dazu einzustreuen. Dann könnte Gott sich die ganze Offenbarung sparen. Aber wir haben das Wertvollste, was es gibt. Das wäre total fatal, wenn wir das in was Menschliches verkehren. Wir könnten Gott und sein Denken kennenlernen, aber wenn wir diese Auslegungsansätze benutzen, das ist wie, als wenn wir den Bibeltext als Sprungbrett nutzen und in ein Becken voller menschlicher Modelle, Welterklärungsversuche, Gefühle und Pseudo-Weisheiten eintauchen. Das geht nicht. Das wäre fatal. Und noch eine Anmerkung zu diesem psychologischen Ansatz. Ich frage mich ja immer, warum keiner den ökonomischen Bibelauslegungsansatz benutzt. Warum den wir den psychologischen hernehmen? Das ist ganz einfach, wenn im Text Sklaven und Geldbeträge vorkämen und du würdest eine Dreiviertelstunde über Ökonomiezusammenhänge sprechen, das würde keinen interessieren. Aber Psychologie, das interessiert uns ja, das Zwischenmenschliche und die Gefühle, und da hören dann auch alle zu. Und das ist interessant für uns Menschen. Aber es ist genauso ein menschlicher Ansatz und nicht die göttliche Weisheit, die wir hier erfahren könnten. Nicht, dass Gottes Wort auch was zu zwischenmenschlichen Beziehungen und so sagt, das gibt es sicher auch. Aber generell geht es erstmal um das, was hier steht. Und nicht, dass wir es gleich deuten in unserer Schiene. Der Text soll uns prägen und nicht wir den Text. Darum geht es. Ja, wenn man das aber nun verkehrt macht und menschliche Ansätze verwendet, da fällt mir so ein Satz ein, den hat Tozer gesagt, einer der Ausleger des letzten Jahrhunderts: Die Schafe blicken auf zur Kanzel, aber sie erhalten kein Futter. Eigentlich ist Auslegung in der Predigt dazu da, dass man etwas bekommt, von dem man unter der Woche leben kann, wo es man zehren kann und was einem wieder Kraft gibt. Und wenn man es mit menschlicher Weisheit füllt, dann ist es zwar schön für die Ohren und so, aber letztendlich bringt es nichts. Letztendlich krepieren wir trotzdem und verhungern geistlich. Da verhungern Gemeinden und wir selber. Egal, ob es feministisch, tiefenpsychologisch oder historisch kritisch und was es noch alles gibt. Es gibt noch, kannst mal auf Wikipedia Exegese eingeben oder so, da wirft es eine Seite raus, die ist so ewig lang, da kannst du einen halben Tag lang lesen, was es für Auslegungsansätze gibt, was Menschen sich ausgedacht haben. Es gibt so viel, aber die Bibel will gelesen werden und verstanden werden, wörtlich, in dem Sinn damals und für uns heute. Und jetzt haben wir ja hier diesen Jesaja 43. Ja, wie machen wir es denn jetzt da? Wir haben nämlich noch ein weiteres Mittel, ein weiteres Prinzip, nicht nur wörtlich, historisch, grammatisch den Text lesen, sondern auch im Zusammenhang lesen. Das ist wichtig. Wir pflücken uns nicht jetzt diesen Vers, der uns gefällt, raus, sondern jeder Satz, jedes Wort, da stehen Worte davor und danach, da stehen Sätze davor und danach, da stehen ganze Buchteile davor und danach. Es ist ein gewisser Buchteil, wo das steht, vielleicht der Anfang, das Ende, die Mitte. Das ist ein Buch, das gehört zu mehreren Büchern, vielleicht zu den Propheten. Das gehört zu einem ganzen Testament und das steht alt oder neu. Die haben vielleicht das, was im Neuen kam, noch gar nicht gewusst im Alten, das muss man berücksichtigen. Und dann haben wir diese ganze Bibel. So viele Zusammenhänge, das kann man sich alles mit beschäftigen beim Bibellesen. Das kann man alles berücksichtigen. Da brauche ich keinen anderen Ansatz mehr, weil das ist genug zum Nachdenken. Wenn ich nur denke, Jesaja hat von Jesus noch nichts gewusst, da kann ich mir schon viel überlegen, wie Wahnsinn das ist, dass der solche Sachen schreiben konnte, was Gott dem für Worte und Visionen geschenkt hat zum Beispiel. Es gibt so viel zu staunen, wenn man es nur mal so nimmt, wie es ist. Man braucht da gar nicht noch sich Gedanken machen und menschliche Dinge groß mit reinbringen. Hier der Zusammenhang, wir können das jetzt nicht in der Ausführlichkeit machen, ich habe daheim ja auch noch was gemacht. Und man könnte jetzt da zum Beispiel 2. Könige 19 dazu lesen, eine Geschichte, wie Gott Israel rettet. Da ist ein assyrischer Invasor, der hat eine Armee mit hunderttausenden Soldaten und der will Israel erobern, oder Israel wurde schon erobert, aber Juda steht noch, Hiskia regiert und der Prophet sagt solche Worte. Es geht also nicht, dass Gott uns gerufen hat, sondern dass er Israel sagt, ich werde euch retten, ihr müsst mir vertrauen. Auch wenn die hier stehen mit einer Armee, die haben mehr Soldaten als ihr Einwohner. Es gäbe jetzt für Prediger noch viel mehr zu beachten, das machen lassen wir heute aus. Wahrscheinlich eine DIN A5-Seite, wenn du Zeilen hintereinander oder untereinander schreibst, eine DIN A5-Seite an Sachen, die zu berücksichtigen sind, die du dir anschauen kannst, die Textgattung oder die Stilmittel, das ist dann wie Deutschunterricht, diese ganzen Sachen, die mancher vielleicht gehasst hat in seiner Schulzeit. Diese ganzen Sachen könnte man damit einbauen. Und da gibt es noch viel mehr. Das lassen wir alles aus. Aber einen weiteren wichtigen Doppelpunkt, den wollen wir uns noch anschauen, zu den Prinzipien bei Problem Nummer 2, dass es doch jeder so macht, wie er möchte. Und das ist der Grundsatz, obwohl wir es wörtlich verstehen, bleibt Bild immer Bild. Das ist wichtig, das darf man dabei nicht übersehen. Wenn hier von Feuer und Wasser die Rede ist, natürlich gilt es für Feuer und Wasser, aber das meint noch viel mehr. Wenn jetzt ein Schneesturm käme, würde Gott Israel dann nicht retten, weil er hier nur von Feuer und Wasser spricht. Natürlich nicht. Gott rettet sein Volk bei all den Naturgewalten, die da kommen werden. Bei dem ganzen Spektrum von ganz kalt bis ganz heiß wird Gott da sein und ihnen beistehen und sie bewahren. Ich denke, das ist klar, dass Bild immer Bild bleibt. Ein Gleichnis ist ein Gleichnis für eine Sache, ein Bild ist ein Bild. Das ist wichtig, weil, da machen wir einen Einschub dazu, wegen Doppelpunkt, da gehört noch ein anderer Punkt dazu. Bild bleibt immer Bild, das ist immer so. Aber wie ist es bei den Dingen, die kein Bild sind, eine Erzählung zum Beispiel, bleiben die auch immer nur Erzählung? Was denkt? Könnte man ein Bild draus machen. Zumindest könnte man es malen. Na, es gibt es durchaus, dass aus einer Erzählung ein Bild wird. Das gibt es. Wir sehen ja das selber in der Bibel. Wisst ihr ein Beispiel? Galaterbrief zum Beispiel. Als Paulus über Christen und Juden redet, da spricht er über Hagar und über Sarah, über die Frau und die Sklavin von Abraham. Die Freie und die Sklavin. Wo er sagt, deren Kinder sind wir und das himmlische Jerusalem und alles mögliche vergleicht er auf einmal. Da werden auf einmal Erzählungen zu Bildern. Also es ist doch erlaubt. Das ist erlaubt. Es gibt da noch viele andere Sachen. Zum Beispiel im Hebräerbrief. Da wird auf einmal die Wüstenwanderung mit zum verheißenen Land, mit unserem Leben als Christ, durch die Welt bis zum ewigen Paradies verglichen. Also werden Erzählungen aus dem Alten Testament als Bilder auf einmal verwendet für das Neue Testament. Ist also erlaubt. Das nennt man dann Analogie, weil da ist was genau gleich und damit man sich's gut merken kann, kann man das dann hernehmen. Wir gehen durch die Wüste und am Ende wird's richtig schön. Das kann man dann als Bild hernehmen, als Analogie, als Vergleich. Also das Alte Testament wird da ganz oft als Bilderbuch fürs Neue Testament, für die geistlichen Wahrheiten gebraucht. Das ist erlaubt. Aber was nicht erlaubt ist, wenn man etwas hat, das kein Bild ist, dann macht man es zu einem Bild und bastelt daraus noch eine neue Lehre. Das kann man nämlich auch gut machen. Seid ihr dem schon mal begegnet? Ich bin mal in einem Bibelkreis gesessen und es war einer da und er war aus mehreren Gemeinden schon rausgeflogen, mehr oder weniger. Und er war irgendwie schon so vergrämt oder verbittert über die bösen Gemeinden. Und dann hat er uns eine tolle Andacht aus dem Internet vorgelesen, wo einer dann David und Goliath gut ausgelegt hat. Danach musste ich schon was sagen, weil auf einmal, weil David, das war der kleine, arme Christ und der Goliath war die große Gemeinde, die so böse mit ihm umgeht. Und auf einmal, wenn du intelligent genug bist, diesen Übertrag von der Geschichte in ein Bild zu machen, dann kannst du jede Geschichte zu allem machen. Und da kannst du sonst was draus basteln. Und das ist verboten, das nennt man Allegorie. Einer in der Bibelschule, unser Lehrer für Altes Testament, der hat immer gesagt, dann hat sogar der zweite Höcker vom Kamel noch eine Bedeutung. Also man kann in alles was reinlesen, aber das ist, dann kannst du auch alles biblisch nennen, weil du hast ja aus der Bibel was dazu verwendet. Aber das ist verboten, das nennt man Allegorie. Aber erlaubt ist eine Analogie, das heißt, ein Bild aus dem, eine Geschichte aus dem Alten Testament als Bilderbuch verwenden für geistliche Wahrheiten im Neuen Testament. Das ist erlaubt. Soviel zu unserem Doppelpunkt. Bild bleibt Bild und was kein Bild ist, kann kein Bild bleiben oder kann auch zum Bild werden. Okay. Gut. Aber was ist jetzt weiter mit diesem Bibeltext, Vers 3 und 4? Das hört sich doch nach einem Kuhhandel an, oder? Aber so kenne ich Gott gar nicht. Weißt du, er gibt auf einmal andere Völker, um Israel auszulösen. Das ist schon, als wenn Gott das nötig hätte. Was ist jetzt das? Das ist schon eine schwierige Stelle. Tut Gott nicht immer eigentlich aus Gnade retten? Wie ist das? Gott gibt extra andere Völker. Betreibt Gott Kuhhandel? Weiterer Grundsatz in der Auslegung: Die Schrift legt immer die Schrift aus. Also sichere Stellen nehmen, Stellen, die man verstanden hat, die behalten und dann von denen her die, die man nicht versteht, die schwierig sind, auslegen. Wenn man jetzt zum Beispiel die Geschichtsbücher gelesen hat, dann kann man verstehen, was hier gemeint ist. Nämlich, dieser assyrische Eroberer kam mit einer Riesenarmee und Gott hat es geführt, dass er erst andere Völker erobert hat. Dass er Gerüchte gehört hat, die wollen dich angreifen und dann hat er erst da gekämpft und da gekämpft, Ägypten erobert und so weiter. Und dann stand er vor Jerusalem, dann hat Gott nochmal mit dem Engel ihm einige hundert, fast 200.000 Soldaten getötet. Aber auf jeden Fall war seine Truppe jetzt so dezimiert, dass er gar nicht mehr erobern konnte und heimgereist ist. So hat Gott das eigentlich gemacht. Das ist dieses, er hat sie als Lösegeld gegeben. Er wurde durch den Lauf der Geschichte so gelenkt, dass er erst andere erobert hat und als es soweit war, hat er zu wenig Soldaten gehabt, um Israel zu erobern. Das steckt dahinter. Das kann man rausfinden, wenn man die Stellen, die klar verständlich sind, liest, die Geschichtstexte, und dann merkt, ah ja, das ist eigentlich da gemeint. Und so ist es bei allem. Du brauchst dich nicht verunsichern lassen von dem, was du nicht verstehst. Das, was du verstehst, reicht dafür völlig. Und wenn man sich wirklich Zeit nimmt, um neue Dinge zu verstehen, die man bisher nicht versteht, dann sollte man immer erstmal, was man zu diesem Thema schon verstanden hat, nehmen. Und das wird dann auch nicht mehr verändert. Das kann man prüfen, aber dann wird es nicht mehr verändert. Das bleibt dann bestehen als Wahrheit. Das Neue kann dem nicht widersprechen. Also halt mal fest, die Bibel kann und soll jeder lesen. Wer sie liest, der sollte sie wörtlich, grammatisch, historisch, im Zusammenhang und nach dem Prinzip, dass die Schrift immer die Schrift auslegt, lesen. Man kann immer andere Bibelstellen dazu befragen. Und damit sind wir beim vorletzten Problem, nämlich Problem Nummer 3, dass man jetzt sagt, das ist mir aber viel zu kompliziert. Das ist viel zu weit weg. Da muss ich ja Kommentare und Atlanten und da brauche ich ja alles, damit ich dann Bibeltext verstehe. Ich bin doch überhaupt kein Bücherwurm. Bis jetzt fand ich Jesaja 43 auch immer so schön. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und jetzt geht es um das Israel damals, als der Assyrer kam. Jetzt ist mir schon alles etwas zu kompliziert und nicht mehr so ermutigend. Vielleicht denkst du, du wirst die Bibel nie richtig verstehen. Nö, das ist verkehrt. Du brauchst kein Bücherwurm zu sein. Die Bibel fordert, dass wir die Bibel lesen und dass sie uns wichtig ist, dass wir sie versuchen zu verstehen, um Gott zu verstehen. Aber es ist wie gesagt wie beim Schneeschaufeln. Wenn man mit wem Bibellesen gelernt hat und der diese Regeln schon angewandt hat, dann machst du das wahrscheinlich das meiste davon, ohne dass du es merkst. Du tust automatisch das Lesen, wie es da steht und nicht erstmal was anderes reindeuten. Du tust automatisch irgendwie den Zusammenhang gucken, damit du es besser verstehst. Das ist dann ganz normal, das ist kein großes Regelwerk. Und die wichtigste Regel, die habe ich aufgehoben. Was wollen alle zurzeit haben in der Technik auf ihren Handys?
Genau,
das ist die 5G-Regel. Die 5G-Regel kommt nämlich hier, und die trifft auf jeden von uns, denke ich, zu. 5G, Gottes Geist, Gebet und Gott gehorchen. Das sind die drei Dinge, die man braucht, um die Bibel dann zu verstehen. Und selbst wenn man nicht begabt ist in manchen Dingen, wenn man mit Sprache sich schwer tut, wenn man irgendwie diese Regeln gar nicht kennt, diese drei Dinge braucht man und dann kann Gott alles machen, wenn man Bibel liest, dann ist alles gewonnen. Also wenn es jetzt nur an Fleiß und Denkarbeit liege, dass man die Bibel versteht und an Begabung, dann müssten wir uns wirklich an die Theologen wenden. Aber es liegt nicht daran. Es liegt daran, dass man Gott kennt. Und ich denke, das haben viele von uns auch erlebt, dass man sich bekehrt hat und dann hat Gott einem den Heiligen Geist geschenkt und auf einmal hat man verstanden, was da steht. Und vorher war es ein Buch mit 7 Siegeln. Wie Johannes, der sagt das doch mal. Mal schauen. Johannes 16, Vers 13. Wenn dann jedoch der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. War schon bei den Aposteln so und ist bei uns genauso. Gott hat uns seinen Geist geschenkt, damit wir dann die Bibel auch verstehen. Und das erspart uns nicht den Fleiß und die Lesearbeit. Aber es ist zumindest möglich, dass wir dann was verstehen, wenn wir lesen. Dass wir Gott selber verstehen. Da haben wir schon 2G, Gottes Geist. Drittes G. Der ganze Epheserbrief musste man Kapitel 1 lesen. Da geht es die ganze Zeit darum, dass er betet, dass die Epheser mehr von Gott verstehen. Woher soll man es verstehen, wenn nicht aus der Bibel? Es ist also abwegig, wenn wir sagen würden, wir brauchen zum Bibellesen nicht beten. Da muss man beten, dass es Gott einen verstehen lässt, was er ihm sagen will. Da hat man schon 3G, ist schon kein schlechter Empfang, aber 5G, und das ist das Geheimnis, man muss gehorchen wollen. Das sagt zum Beispiel in Johannes 7, Vers 17, ein bekannter Vers: Wer bereit ist, das zu tun, was Gott will, wird erkennen, ob meine Lehre von Gott ist oder ob ich sie mir selbst ausgedacht habe. Da geht es eigentlich um das Grundsätzliche. Wer wirklich Gott gehorchen will, der wird merken, Jesus ist die Wahrheit und in der Bibel steht die Wahrheit. Aber das ist als Christ, glaube ich, nicht anders. Das ist so die Erfahrung vieler Christen. Wenn man Gott gehorchen will, wird man immer mehr lernen. Und wenn man an einem Punkt der Wahrheit widersteht, dann bleibt diese Wahrheit und wird uns irgendwann vielleicht dafür verurteilen, dass wir da nicht gehorcht haben, aber wir kommen da nicht mehr weiter. Gott zeigt uns nicht noch mehr und größere Wahrheiten, wenn wir den Kleinen schon widerstehen. Also 5G. Gottes Geist, Gebet und Gott gehorchen. Und damit haben wir alles gelernt, um jetzt die richtige Antwort auf das vierte Problem zu geben. Die falsche Hoffnung auf den Heiligen Geist. Viele denken, jetzt haben wir ja den Heiligen Geist, was lese ich noch die Bibel? Gott kann mir ja alles so zeigen. Dazu eine kleine Geschichte, lese ich euch hier vor, die paar Zeilen. Damit haben wir diese Frage auch beantwortet. Martin Niemöller war ein einflussreicher, mutiger, mitunter inhaftierter Theologe im Dritten Reich. Er erzählte einmal von einem jungen Pfarrer, der für seine Predigten auf den Heiligen Geist vertraute und nicht auf seine Studien. Ein älterer Kollege habe eingewendet, auf der Kanzel habe der Heilige Geist noch nie zu ihm gesprochen. Er erinnere sich lediglich an 4 Worte, die ihm der Heilige Geist einmal gesagt hatte, als er nach einer wirklich schlechten Predigt von der Kanzel gestiegen sei. Heinrich, du bist faul. Damit wollte er sagen, dass der Heilige Geist viel wichtigere Aufgaben hat, als für die menschliche Bequemlichkeit einzuspringen. Das sagt eigentlich alles dazu. Wir haben bei den anderen Punkten schon gemerkt, es braucht den Fleiß, dass man sich hinsetzt. Unser Hosenboden ist eigentlich gefragt, dass man drauf sitzt und sitzen bleibt, bis man es verstanden hat. Ein Bienenvolk verhungert, ein Ameisenvolk stirbt, wenn es nicht fleißig ist und sich seine Nahrung sammelt. Und so geht es uns Christen auch, wenn wir nicht fleißig sind und unsere Arbeit tun, die wir tun müssen, Bibel lesen. Was damit geschieht, das kann Gott dann machen und Gottes Geist dann zeigen. Bibel lesen kann harte Arbeit sein, aber auch eine gute Gewohnheit sein. Wir wären die Leute, die die Weltmission vorangetrieben haben. Carey war ein Schuhmacher, der die Indienmission begründet hat. Tozer, ein brillanter Ausleger. Der konnte nicht mal lesen und schreiben anfangs. Der hat alles noch so lernen müssen mit Gebet und Selbststudium. Lauter arme, einfache Leute. Gott hat die alle so gebraucht. Der kann mit uns sicher auch etwas tun. Nur die Bibel lesen und beten, das müssen wir tun. Und dann habe ich dazu jetzt die Abschlussgeschichte als Schluss. Weil es ist eigentlich das Wichtige, dass man dabei nach Gottes Plan, nach Gottes Denken fragt. Und so ging es mir bei meiner Verlobung. Ich habe schon das rundherum beachtet, dass ich dachte, ist meine Frau Christ und passen wir zusammen, wie ist unsere Prägung und so weiter. Aber ich wollte dann doch, als es konkret wurde, wo ich sie dann fragen wollte, ob wir uns kennenlernen, doch noch eine Bestätigung von Gott, ob es dann doch wirklich, ob ich so frei bin, dass ich mich einfach entscheiden kann, dachte ich, Gott muss mir doch irgendwie noch ein Zeichen geben. Und ja, was macht man, wenn man ein Zeichen Gottes will? Man liest die Bibel natürlich. Und da haben wir hier 2. Korinther. War natürlich super, genau das habe ich erwischt. Zweiter Korinther 1, Vers 19. Denn der Sohn Gottes, also die Frage war, sage ich ja oder nein, wohl? Denn der Sohn Gottes, Christus Jesus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, hat eigentlich gar nichts damit zu tun, merken wir schon, durch mich und Silvanus und Timotheus war nicht ja und nein, sondern in ihm ist ein Ja geschehen. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja, deshalb durch ihn auch das Amen. Gott zur Ehre durch uns. Also habe ich Ja gesagt. Später habe ich gemerkt, dass man das nicht so machen kann, dass das eigentlich schlecht war. Zum Glück habe ich den Rest der Bibel auch beachtet, dadurch ist es nicht in die Hose gegangen. Aber ja, das war vielleicht der nötige Tritt in den Hintern, damit ich mich getraut habe zu fragen. Sonst hätte ich vielleicht nie gefragt. Aber ich denke, wenn wir nach Gott fragen und uns ehrlich danach ausstrecken, dann hilft er uns beim Bibellesen. Und dann werden wir auch Dinge falsch verstehen und auch grob falsch verstehen, aber er wird uns helfen. Und das ist jetzt der perfekte Vers für Jesaja 43. Du hast es nicht falsch verstanden bisher. Hier steht, auf ihn ist in allen Verheißungen das Ja. In Jesus wurde alles erfüllt. Und wenn du beim Bibellesen auf Jesus achtest und von dem her die Bibel liest, dann kannst du sogar wie Jesaja 43, dann darfst du auch das für dich nehmen. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Natürlich ist es an die Israeliten damals gerichtet. Aber wenn wir als neutestamentliche Gemeinde das Alte Testament lesen, dann dürfen wir da immer auch Jesus sehen. Dann ist es erlaubt, dass wir uns über diese Verheißungen freuen, weil wir wissen, da gibt es einen doppelten Boden, da ist noch was anderes mit gemeint. Wir sind auch gemeint. Er hat uns gerufen, er hat uns erlöst und er wird uns, egal ob Feuer, Wasser oder was kommt, erretten. Nur er hat keine Völker gegeben, um uns zu retten. Andere Menschen gibt er auch nicht, sondern er hat Jesus gegeben für uns. Und das ist das Wunderbare dabei, dass es dann letztendlich doch immer um Jesus geht. Also, ich wünsche euch, dass eure Bibel am Ende eures Lebens gebraucht aussieht und dass die Gedanken da drin in euch hineingelegt wurden, durch eure eigene Auslegung und durch die Predigten, was ihr hört. Amen.